D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Tennissocken, Uniformen oder Gummimasken, Haare, Füße oder auch Urin. Sexuelle Fetische, das können Stoffe sein, Körperteile oder Flüssigkeiten. Für Fetischisten sind das Objekte der Begierde und der Erregung, sexuelle Reize. Fetische sind heute unser Thema. Leder ist zum Beispiel so ein Material, so ein Fetischmaterial. Manchmal ist da auch der Übergang zu Sadomaso fließend. Wie bei Emily, sie trägt gerne Lederhalsband.
Ich bin sehr gerne auf allen Vieren oder auf meinen Knien. Und ich genieße es auch, wenn ein Mann von oben auf mich herunterschaut und mir auch irgendwelche Kommandos gibt, wie schau mir in die Augen oder schau mir nicht in die Augen.
Für Bernhard ist Urin ein Fetisch, der im Liebesspiel eine besondere Nähe zu seiner Partnerin ausdrückt. Er verrät in dieser Sendung, wann er gemerkt hat, dass er auf sogenannte Wassersportspiele steht. D-Radio-Wissen-Reporterin Patricia Grohm, die war auf einer Fetischparty im Ruhrgebiet und erzählt, was sie dort erlebt hat. Und eine Sexualtherapeutin verrät, wie und wann ein Fetisch wahrscheinlich entsteht und ob und wann er behandlungsbedürftig ist. Ich bin Till Opitz und mindestens Frühlingsfetischist. Willkommen zu Eine Stunde Liebe und danke für euer Interesse.
D-Radio Wissen.
Natursekt, Wassersportspiele, Urophilie. Begriffe dafür gibt es viele. Auch Urin kann ein Fetisch sein oder eine Vorliebe, das ist ganz Definitionssache. Bernhard jedenfalls, der steht auf Urin beim Sex und Till Hase, der konnte ihn schon vor einiger Zeit befragen und wollte von Bernhard wissen, wann er gemerkt hat, dass Urin für ihn erregend ist.
Für mich in meinem Fall war es so, dass das Thema Urin mich schon eigentlich seit Kindheitstagen an begleitet hat. Begleitet insofern, dass ich schon in Kindesjahren aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen schon einen Reiz dabei empfunden habe. Wenn ich den Mädchen heimlich zuschauen konnte, wenn sie eben irgendwo auf der Wiese oder am Sandkasten eben urinieren. Ich habe mir da allerdings keine größeren Gedanken darüber gemacht. Ich habe das einfach nur als nettes Gimmick gesehen und war nett anzusehen und hatte mir da keinen größeren Kopf darüber gemacht. Man wurde im Laufe der Zeit älter und ja, diese Fantasien haben einem immer wieder sind einem durch den Kopf gestreift. Und als dann 96 war das jetzt eben, das Internet so hoch kam, hat man sich dann eben da mal umgeschaut, was gibt es. Und irgendwann kam es an den Kopf, ich schaue mal nach dem Stichwort Natursekt. Das ist so der Begriff, der in der Szene so üblich ist, Natursekt oder Wassersportspiele. Und habe dann eben sehr schnell gesehen, dass das nicht irgendwie nur so eine fixe Idee in meinem Kopf war, sondern dass es sehr wohl sehr viele Menschen gibt, die ja die ähnliche Gedanken haben, die da scheinbar auch einen Reiz darin finden. Und so kam die Idee im Kopf auf, ach, das möchte ich mal erleben, das möchte ich mal selber real probieren. Und
haben Sie das gleich Ihrer Partnerin erzählt, von Ihrer Leidenschaft, von Ihren Träumen?
Also meine Partnerin und ich, wir führen eine sehr offene Beziehung. Das heißt, wir haben keinerlei, und die Betonung liegt auf dem Wort keinerlei Geheimnisse voreinander. Und so war es selbstverständlich, dass meine Partnerin über meine Ideen und über meine Gefühle und über meine Sehnsüchte und Fantasien eben stets genauestens Bescheid wusste. Allerdings hatte dieses Thema Natursekt hat jetzt keine solche Wichtigkeit, dass man da große Gespräche bereits drüber geführt hätte oder dass man da sich groß damit beschäftigt hätte. So, sondern es war einfach so, ja, könnte man mal probieren, könnte man mal machen, aber es gibt so viele tausend andere Dinge, die man mal machen könnte und mal probieren könnte, sodass das Thema der Urinspiele eben einfach mal lange Zeit außen vor blieb. Und ja, wie gesagt, in diesem Jahr 96 eben, hat es dann doch ein bisschen eine größere Wichtigkeit für mich eingenommen, sodass ich meiner Partnerin dann mal das eben gesagt habe, du komm, lass uns doch das mal konkret probieren.
Wie läuft das genau ab? Also ist das Urinieren Teil des Liebesspiels? Ist es ein Vorspiel, mit dem man sich gegenseitig erregt? Ist es ein Nachspiel? Macht man das Urinieren vielleicht auch anstatt von Sex?
Also diese Spiele mit dem eigenen Nass, die lassen sich in sehr vielseitiger Form praktizieren. Und da gibt es eigentlich, jetzt was meinen Fall, was unseren Fall anbelangt, keine generelle Schiene oder keine generelle Vorgehensweise. Das heißt, es gibt in unserem Liebesleben sowohl mal ein Spiel zwischendurch, einfach mal so, ohne davor und ohne danach, sondern einfach nur, um es mal erlebt zu haben. Ein anderes Mal ist es Bestandteil des eigentlichen Liebesakts, sage ich mal. Man nimmt sich einen Abend Zeit und man spielt einen Abend miteinander und währenddessen praktiziert man dann hin und wieder doch einfach auch die nassen Spiele.
Das heißt, Sie gucken Ihrer Frau nicht nur beim Pinkeln zu, sondern Sie bepinkeln sich auch gegenseitig? Sie trinken das auch, oder?
Also, das geht vom einfachen Zuschauen bis hin zum sich gegenseitig anpingeln eben, bis hin zur Aufnahme, wobei es nicht jedes Mal das eine sein muss oder nicht jedes Mal das andere sein muss, sondern das hat auch immer was mit Laune, mit Stimmung zu tun. Es muss einfach passen und man ist da ganz frei und schaut, was sich ergibt. Und so kann es auch kommen, dass man das eben den Urin des Partners eben aufnimmt. Es kann dazu kommen, dass man sich gegenseitig nass macht. Es kann dazu kommen, dass man einfach auch mal nur zuschaut. Auch das gibt es nach 36 Jahren, die wir jetzt zusammen sind, gibt es auch das, dass ich einfach mal meiner Partnerin mal zuschaue, wenn sie irgendwo an einem Autobahnrastplatz eben sich auf die Wiese setzt und ich schaue dann mit Genuss zu und genieße das und gut war's und wir steigen wieder ein und fahren weiter.
Können Sie beschreiben, erklären, was Sie so fasziniert daran, was Sie konkret erregt?
Dieses Wort Erregung ist im Zusammenhang mit Natursektspielen vielleicht ein bisschen anders zu verstehen, wie man das sonst so kennt. Also diese Art von Spielereien erzeugen ein sehr hohes Maß an Vertrautheit, an Intimität. Das ist ein sehr intimer Akt. Das ist eine sehr, sehr private Angelegenheit, sich bei diesem Vorgang des Urinierens in unterschiedlichsten Variationen damit anwesend sein zu dürfen, anwesend sein zu können. Und das erzeugt ein sehr hohes Maß an Nähe, an Intimität, an Vertrautheit, an Verbundenheit. Und es ist nicht unbedingt jetzt im Vordergrund, dass es automatisch zu einer Erektion kommt. Es ist also nicht unbedingt so diese typische sexuelle Erregung, die da heraus entsteht, sondern für mich, wir empfinden das eher als ein Zusammenfinden in dem Moment auf einer Ebene, die man eben sonst so im Leben so nicht kennt und genau in der Art auch in den sonstigen Liebespraktiken jetzt nicht so intensiv erlebt.
Habe ich verstanden, auf der anderen Seite weiß ich von Paaren, die gemeinsam im Badezimmer sind und der eine verrichtet sein Geschäft, während der andere Zähne putzt, duscht oder was weiß ich nicht und die nicht behaupten würden, dass das Teil ihres Liebesspiels ist. Also was ist da der Unterschied? Was fasziniert sie so?
Also für mich ist es so diese psychologische Komponente, die da zum Tragen kommt. Dieses Gefühl der, ich sage jetzt mal, Ehre ist nicht das richtige Wort so, aber es ist für mich ein Vertrauensbeweis, dass ich in dem Moment, in diesem intimen Moment, in diesem Moment, der allgemein eigentlich als in die Tabuzone eingeordnet wird, dass ich da als Partner mit dabei sein darf, dass ich das mit gutem Gewissen genießen darf, dass ich mit gutem Gewissen zuhorchen darf, den Geräuschen, dem Plätschern, dass ich meinen Blick rüberwenden darf, dass ich vielleicht mich auch mal dann hinknien darf und einfach mal genauer zuschauen und zeig mal, mach mal, lass mal laufen. So, und das ist so das, was mich da anspricht, auch selbst in so einer Situation wie in einem Bad, wenn ich nebenher die Zähne putze. Auch diese Situation gibt es bei uns.
Bernhard hat uns verraten, wie er gemerkt hat, dass sein Fetisch die Körperflüssigkeit Urin ist. Für Bernhard sind die sogenannten Wassersportspiele ein Zeichen von Nähe und Vertrauen zu seiner Partnerin. Leder, Füße oder Socken. Wie kommt es, dass manche Gegenstände auf manche Menschen eine sexuelle Anziehung ausüben? Vivian Jückstock von der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung. Sie sind Diplompsychologin, arbeiten auch als Sexualtherapeutin am Uniklinikum in Hamburg-Eppendorf. Wann und wie bildet sich ein Fetisch aus? Weiß man das?
Ja, es gibt verschiedene Theorien darüber. Das beginnt schon 1905 mit Sigmund Freud, der in den 3 Abhandlungen zur Sexualtheorie definiert hat, dass es sich bei den sogenannten damals Perversionen erstmal um eine Abweichung vom Sexualziel handelt. Und das Sexualziel wurde damals noch als der genitale Geschlechtsverkehr bezeichnet. Also alles, was nicht den genitalen Geschlechtsverkehr dargestellt hat, wurde schon als Abweichung bezeichnet. Und unter dieser Abweichung, die konnte zum einen Körperteile betreffen, die kann aber auch Handlungen betreffen, die eben nicht dem genitalen Geschlechtsverkehr dienen.
Das heißt aber ganz konkret, ob ich jetzt auf Lack und Leder stehe oder so, entsteht das in der Kindheit, entsteht das in der Pubertät, entsteht das später, ist das gelernt, weiß man das?
Ja, also da gibt es natürlich auch Theorien, die versuchen, das zu verstehen. Es gibt so aus der Lerntheorie die Überlegung, dass es eine Verknüpfung gegeben hat zwischen einer sexuellen Erregung und einem bestimmten Gegenstand oder also bei bestimmten Handlungen durch diese Verknüpfung sozusagen eine sexuelle Erregbarkeit mit einem bestimmten Gegenstand sich eben verknüpft hat und deswegen später dann auch wieder auftritt. Im psychoanalytischen Verständnis ist es wie immer etwas komplizierter und bezieht sich auf die sehr frühe Kindheit. Das ist aber bei allen Menschen so, dass die Sexualität sich eigentlich sozusagen ab der Geburt an entwickelt. Es ist noch keine Sexualität, wie Erwachsene sie dann später leben, aber die Vorläufer finden sich schon in der frühen Kindheit. Und wenn wir wieder auf Freud zurückkommen, was Freud mit der Kastrationsangst meint, ist eigentlich die Angst vor dem Verlust des lustspendenden Organs, was im Penis verortet wird. Die Angst vor dem Verlust wird meistens durch traumatische Erlebnisse hervorgerufen, wobei das jetzt nicht traumatische Erlebnisse sind, sondern es kann ein großes Erschrecken sein. Nach Freud erschreckt ein kleiner Junge, wenn er sieht, dass die Mutter keinen Penis hat, weil er sozusagen diesen Unterschied mitbekommt. Und daraufhin fürchtet der Junge, auch ihm könnte sozusagen der Penis abhanden kommen. Und um mit dieser Furcht umzugehen quasi und auch die Lücke zu schließen zwischen der Mutter, die keinen Penis hat, und dem Jungen, der selber schon einen Penis hat, da kann es zu so einer Fetischbildung kommen. Und zwar quasi um diese Lücke zwischen kein Penis und ein Penis zu schließen. Da kann es sein, dass so der Blick abgewendet wird, weil das so erschreckend ist. Und je nachdem, wohin sozusagen der Blick abgewendet wird, es kann nach unten sein, dann sieht man die Füße, ist da was diese Lücke quasi füllen kann. Das ist eine Überlegung, wie das entstehen kann. Und dann könnte sich beispielsweise später ein Fußfetisch irgendwie ausbilden. Fußfetischismus ist schon einer der sehr prominenten eigentlich.
Mhm. Jetzt haben Sie, das kann man nachvollziehen, diese Begründung für Männer. Frauen haben dieses Problem mit ihrer Mutter ja nicht, aber sie haben auch Fetische, mögen vielleicht Leder oder Lack.
Ja, also die Geschlechterverteilung ist so, dass Fetischismus bei Männern tatsächlich sehr viel häufiger vorkommt als bei Frauen aber auch. Und da kommt man in Erklärungsnöte, wenn man die Kastrationsangst hinzuzieht. Also was auch nicht geklärt ist mit der Theorie der Kastrationsangst, ist, wieso reagieren manche so darauf und andere nicht. Also die Frage wird dadurch auch nicht erklärt eigentlich.
Vieles über Fetische ist noch unklar. Die Sexualtherapeutin Vivian Jück über wissenschaftliche Theorien zur Entstehung von Fetischismus. Später in dieser Sendung verrät sie uns noch, ob bzw. wann ein Fetisch behandlungsbedürftig ist. W-Radio Wissen-Reporterin Patricia Grohm, die war auf einer Fetischparty im Ruhrgebiet schon letztes Jahr, hat sich dafür auch extra Fetischsachen besorgt. Patricia, was für eine Fetischparty hattest du dir da ausgesucht?
Das ist die Pain Dance. Mhm. Das ist eine Party in der alten Zeche in Oberhausen im Ruhrgebiet. Und ich war dann am Samstagabend. Da treffen sich Leute mit den unterschiedlichsten Fetischen. Also natürlich Lack und Leder, aber auch im Burlesque-Look. Also Menschen mit Federboas, Straps, Netzstrümpfen. Man kommt da nicht mit Jeans und T-Shirt rein. Und deshalb habe ich mir vorher in einem Fetischladen mögliche Outfits angeguckt und bei einem Korsett, da brauchte ich tatsächlich Hilfe.
Das muss immer hinten erst geöffnet werden, da wo die Schnürung ist, damit man es überhaupt drum kriegt. Und damit man dann halt ganz extrem die Taille schnüren kann.
Okay, aber die ist ja erstmal gar nicht eng. Ich dachte, so eine...
Noch ist sie nicht eng, weil, um die anzukriegen, muss sie ganz, ganz weit offen hinten sein. Mhm. Und das ändert sich jetzt. Weil ich das jetzt hinten zusammenschnüre, das ist in dem Fall eine Mittelschnürung, das heißt, in der Mitte ist eine Schlaufe geschlagen.
Ich merke schon lang, uiuiui.
Oh. Ja, es ist für die meisten am Anfang recht ungewohnt.
Oh, das ist super eng.
Nee, das ist aber, ich bin noch lang nicht fertig.
Wie du hörst, habe ich in dem Korsett kaum Luft bekommen. Ich habe mich am Ende dann für die Party in Oberhausen für was ganz anderes entschieden. Zwar weniger eng, dafür aber umso durchsichtiger. Also ein bodenlanges Kleid, hochgeschlossen, schwarz und nur aus Spitze. Ich war also irgendwie nackt und trotzdem angezogen. An den Füßen hatte ich High Heels und so bin ich dann rein.
Das war deine erste Fetischparty. Wie muss man sich das vorstellen? Wie war es dann da? Welche Altersgruppen sind da zum Beispiel?
Also es waren so um die 200 Leute da und Fetisch scheint keine Altersgrenzen zu haben. Also von Anfang 20 bis Mitte 50 war eigentlich alles vertreten. Mhm. Und nicht nur was das Alter anging, die Leute sahen auch alle total unterschiedlich aus. Also es gab Mädels, die könnten locker bei Germany's Next Topmodel mitmachen. Okay. Teilweise waren da aber auch Frauen dabei, die echt alt und verlebt ausgesehen haben. Wo einfach alles nur noch hängt und nichts mehr wirklich fest und straff sitzt. Genauso gab es aber auch Jungs, die super durchtrainiert waren, gepflegt und Sixpack, aber eben auch wirklich hübsch anzusehen. Mhm. Daneben gab es aber auch Männer, die ihre nackte und tätowierte Bierplauze vor sich hergeschoben haben. Bisschen spooky fand ich die Leute mit Gesichtsmasken und so einem Ganzkörper-Latex-Kostüm.
Und wie läuft das dann ganz konkret? Tanzen da die Leute? Haben die vielleicht sogar Sex auf der Tanzfläche oder stehen die Leute mit dem Drink verlegen an der Bar? Wie muss man sich das vorstellen?
Also eigentlich alles. Viele haben auf der Tanzfläche zu Elektrobeats getanzt, aber zum Teil ging es auch schon an der Bar zur Sache. Also da haben sich zum Beispiel zwei Männer und eine Frau intensiv miteinander beschäftigt. Und im hinteren Teil gab es einen sogenannten Spielbereich. Das ist ein Raum, der ist durch schwarze Vorhänge abgetrennt. Und man findet darin einen Gynäkologenstuhl, eine Liebesschaukel und das sogenannte Andreaskreuz. Also ein Kreuz aus, so mit Leder bespannt und Ösen dran für Fesselspiele. Und je später der Abend, desto mehr Leute sind dann hinter dem schwarzen Vorhang verschwunden. Und es hat auch ganz seltsam gerochen in dem ganzen Laden. Also
Wonach?
So eine Mischung aus männlichem Schweiß, Aftershave, Latex, Sperma, Sex. Also irgendwie anders als auf den Partys, wo ich bisher war.
Mhm. Waren da eigentlich mehr Männer oder Frauen auf der Pain Dance?
Also es waren Frauen wie Männer da, aber irgendwie mehr Männer. Mhm. Die Frauen hatten sehr kurze Röckchen an. Viele waren in Polizeiuniform da oder auch im Krankenschwester-Outfit. Es gab aber auch viele Männer, die Kleid, Perücke und Lippenstift trugen. Jetzt nicht so ladylike, wie man das sich jetzt vielleicht vorstellt, sondern die haben so richtig auf Oma gemacht.
Okay.
Also so wie alte Mütterchen mit ihrem Kleidchen und Blüschen, offenbar eben auch ein Fetisch. Und genauso wenig konnte ich den Fantasy-Fetisch nachvollziehen.
Was ist das? Fantasy-Fetisch? Die gehen dann als galaktische Person oder was ist das?
Also das sind die Jungs, die so ganz selbstverständlich mit Umhang aus Fell und zwei Hörnern auf der Schulter auf der Party rumliefen. Und die haben mich so ein bisschen an so Krieger von Herr der Ringe erinnert. Weniger selbstverständlich waren dann zwei Männer auf der Party, die für ihren Fetisch ganz viel Platz gebraucht haben.
Okay.
Also die Männer waren beide sehr groß und hager, so um die 40. Der eine splitternackt, bis auf einen kleinen Netzumhang, den er sich so über die Schulter gelegt hatte. Und um seinen Hals hatte er ein Halsband und an dem war eine Kette befestigt. Und der andere Mann, der war so im Gothic-Look gekleidet, der hat ihn dann an der Kette über die ganze Tanzfläche geschleift und ihn dabei ausgepeitscht.
Und deshalb brauchen die Platz.
Ja, also die haben sie dann auch automatisch, den Platz haben sie auch automatisch bekommen. Die Leute sind dann wirklich so ein bisschen denen aus dem Weg gegangen. Die Peitsche sind dann so auf Rücken gelandet, Oberarmen, Po, Gesicht und auf dem Bauch und auch eben unter der Gürtellinie. Und der Typ hat wirklich bei jedem Schlag das Gesicht so ein bisschen verzerrt. Aber trotzdem hat er seine Rolle als Untergebener offensichtlich ernst genommen und hat dabei mitgemacht.
Du konntest jetzt als Journalistin auf diese Party, die haben dich da reingelassen. Wie ist das? Konntest du auch mit Leuten auf der Party reden?
Nee, also Leute anquatschen und so befragen, das war tabu. Mhm. Das hat mir die Veranstalterin der Party auch ganz am Anfang gesagt. Also es gibt klare Regeln und dazu gehört eben auch die Rücksicht auf die Privatsphäre. Mit einem Gast habe ich dann aber doch noch sprechen können und zwar Michael.
Also wenn man die Leute manchmal sieht, die geben da 200, 300, 400 Euro für so ein Outfit aus und machen sich stundenlang zurecht den ganzen Tag, und um auf so eine Party und auf so eine Fete zu gehen. Das machen wir übrigens auch und legen da auch sehr viel Wert drauf, dann, dass es auch vernünftig aussieht. Und ich als Mann schminke mich sogar, ne, dann entsprechend und tauche dann so in diese andere Welt ein. Ja.
Also diese Parallelwelt ist durchaus auch ein teures Hobby.
Patricia Groben war auf einer Fetischparty in Oberhausen in einer ehemaligen Zeche. Da treffen sich die unterschiedlichsten Fetischfreunde, von Leuten im Krankenschwester-Outfit bis zu Uniform-Fetischisten. Männer, die haben deutlich öfter einen Fetisch als Frauen, so viel weiß die Wissenschaft. Aber wann ist ein Fetisch oder eine solche Vorliebe harmlos, eine sexuelle Spielart? Oder wann wird es gefährlich? Wann braucht man vielleicht sogar Hilfe? Das habe ich die Hamburger Sexualtherapeutin und Diplompsychologin Vivien Jückstock gefragt.
Ich glaube, Vorlieben sind ganz normal und die kann jeder bei sich selber verorten, wo die sind. Die können wechseln, die können ausgeprägter sein. Auch wenn es eine Fetischbildung oder ein Fetischismus gibt, dann heißt es noch lange nicht, dass es was Krankhaftes ist. Also da wird ja auch sehr heftig diskutiert. Es ist jetzt aktuell für die neuen klinischen Manuale, wird auch sehr diskutiert, ob Fetischismus überhaupt noch als eine eigenständige klinische Diagnose aufgeführt werden soll. Oder ob das nicht obsolet ist, also ob man nicht darauf verzichten kann. Um in den klinischen Bereich zu kommen, das heißt da, wo es auch behandlungsbedürftig angesehen wird, müssen wieder bestimmte Voraussetzungen vorliegen und die wichtigsten sind eben ein eigener Behandlungswunsch, also dass die Person selber eine Behandlung wünscht, ärztlichen Rat sucht, dass es eigentlich nicht darauf zurückzuführen sein soll, dass es durch eine soziale Zurückweisung, also dass nur dadurch, weil es in der Gesellschaft nicht anerkannt ist, ein Leidensdruck entsteht, sondern es muss ein eigenständiger Wunsch nach Veränderung vorliegen.
Sie haben eben schon gesagt, Füße sind ein sehr häufiger Fetisch. Es gibt Lack, es gibt Leder, sehr klassisch. Was ist Ihnen in Ihrer Arbeit noch begegnet? Was sind noch ungewöhnliche Fetische vielleicht?
Schuhe in jeglicher Form, bestimmte Kleidungsstücke, es gibt Windelfetischismus, es gibt eigentlich alles Mögliche an Fetischismus. Was häufig ist, ist, dass bei einem Fetisch, also es entweder sich nach der Form richtet, das wären zum Beispiel Stöckelschuhe, oder auch nach dem Material. Also gerade bei der Fetischbildung ist das Material von entscheidender Rolle häufig. Da geht es um die Haptik, da geht es um den Geruch, also wie fühlt sich etwas an, wie riecht etwas. Das können unangenehme Gerüche sein, wie getragene Tennisschuhe. Das können aber auch angenehme Gerüche sein. Leder hat ja auch einen spezifischen Geruch. Also Gerüche und Gefühle auf der Haut spielen gerade bei Fetischen eine sehr große Rolle.
Sie haben gerade schon Windelfetischismus angesprochen. Das klingt erstmal sehr skurril. Es gibt erwachsene Menschen, die Windeln tragen. Was steckt dahinter?
Das kann sein, dass die Windeln selber getragen werden. Wenn es sich nur um die Windeln handelt, dann wäre das ein umschriebener Windelfetischismus. Wenn es sich weiter ausbreitet, könnte man unter Umständen auch von einem sogenannten Adult Baby Syndrome sprechen. Also wenn es dann auch um Tragen von Babykleidung in Erwachsenengröße geht oder um versorgt werden. Das sind dann auch Rollenspiele zum Teil. Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt dann auch sehr von der Person ab. Also der Versuch ist eigentlich zu verstehen, wieso ist genau diese Ausgestaltung für diesen Menschen so erregend.
Also die wollen selber nochmal Kind sein in gewisser Weise oder haben da irgendeinen Reiz durch?
Ja, das kann eine Rolle spielen. Also gerade bei den Windeln geht es viel um Schutz, um sich geborgen fühlen, um sich aufgehoben fühlen. Da kann es der Versuch sein, sich diese Gefühle wieder zurückzuholen.
Wie erkläre ich denn, das haben Sie, Situation werden Sie ja wahrscheinlich auch in der Therapie haben, sagen wir so, ich finde raus, ich stehe, keine Ahnung, auf Windeln, auf Lack, auf Leder, was auch immer. Aber wie spreche ich jetzt zum Beispiel bei meiner Freundin oder bei meinem Partner an, ich stehe auf Bondage, wollen wir nicht auch uns mal fesseln?
Genau so.
Okay, dann hätten wir das auch geklärt.
Zum Beispiel.
Ja.
Also eigentlich so, wie man über alle anderen sexuellen Vorlieben auch redet. Also man muss sich ja irgendwie austauschen. Es ist eine romantische Vorstellung, dass ich das ohne Worte vermittle. Das klappt zu einem gewissen Teil, aber das klappt ja auch nicht immer. Und das heißt, reden über Sexualität ist eigentlich enorm wichtig und das ist ganz egal, wie die Sexualität da ausgestaltet ist.
Das war Vivien Jückstock von der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung. So schnell geht's schon wieder vorbei. Eine Stunde Liebe war das zum Thema Fetische. Übrigens zählt da auch Objektsexualität dazu. Das sind Leute, die von Gegenständen angezogen werden. Von einer Lokomotive, von einer Orgel oder von einem Computer wie Sabine.
Meine große Liebe, also von der Intensivität der Gefühle, ist es im Augenblick mein Laptop. Zusammen sind wir als Paar etwa ein Dreivierteljahr.
Zu Objektsexualität haben wir letztes Jahr schon eine Sendung gemacht. Da hört ihr mehr von Sabine und anderen Objektsexuellen. Könnt ihr noch hören, haben wir euch auf dradiowissen.de verlinkt. Ich bin Till Opitz und Frühlingsfetischist. Dankeschön für euer Interesse.
Dradiowissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.